Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Gabriela Gehli. Ich bin seit 11 Jahren verheiratet mit Tom Gehli, der heute Abend freundlicherweise die Folien schieben wird. Wir haben 4 Jungs zusammen im Alter zwischen 3 und 9 Jahren, also relativ nah beieinander. Und das ist eigentlich auch so, wie ich auf die Ernährung gekommen bin. Ich weiß noch, ich habe den Lukas, ist unser Erster, der war dann 6 Monate, bis dahin gestillt. Und da dachte ich, was machst du jetzt? Er hatte keinen Plan. Was gebe ich dem Kind jetzt zu essen? Und dann habe ich halt viele Bücher gelesen und habe mich schlau gemacht und habe dadurch auch in viele Ernährungsrichtungen hineingeschaut. Später war es dann so, dass unser Zweiter hatte eine Kuhmilchunverträglichkeit entwickelt und deswegen musste man dann da strikte Diät halten. Dann gab es mal so einen Verdacht auf Glutenunverträglichkeit, dann hatten sie mal einen Darmpilz. Also immer wieder neue Bücher lesen, sich wieder neu einarbeiten. Aber immer habe ich gedacht, so ganz kann es das nicht sein, weil mir hat das nicht gefallen, dass man immer Zusätze benutzen muss, Vitaminpillen nehmen soll, irgendwelche Pülverchen nehmen soll. Und so hundertprozentig hatte ich meinen Weg eigentlich noch nicht ganz gefunden gehabt. Und durch einen Kommilitonen bin ich dann auf den Dr. Brucker gekommen und habe dann ein Buch von ihm gelesen und habe dann wirklich gemerkt, das ist es. Letztendlich die Richtung, die er einschlägt, habe ich zum ersten Mal sagen können mit meinem medizinischen Wissen, was ich als Ärztin habe, und mit meinem Glauben als Christ konnte ich das hundertprozentig vereinbaren, weil Gott Nahrung geschaffen hat, so wie sie ist. Und wenn wir die so verzehren, wie sie ist, dann können wir auch gesund bleiben. Und wir brauchen keine Zusätze, wir brauchen keine Pülverchen. Klar, im Krankheitsfall sind Medikamente da und da kann man auch mal was anderes schlucken, aber für den alltäglichen Bedarf, Gebrauch, ist es eigentlich nicht notwendig. Und auf dieser Basis habe ich jetzt viele, viele Bücher gelesen und deswegen ist jetzt auch so dieser Vortrag hier heute Abend zustande gekommen. Das Thema des Abends, kannst du die erste Folie mal anmachen, ist gesund durch richtige Ernährung. Die Grundlage für diesen Abend, das ist der Dr. Med. Max Otto Brucker. Er war langjähriger ärztlicher Leiter biologisch geführter Krankenhäuser. Er war Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung, GGB, und er hat durch seinen Beitrag die Grundlage zu diesem Folienprogramm ermöglicht. Der Dr. Brucker ist in diesem Jahr, am 6. Januar, gestorben, mit 91 Jahren. Ich habe ihn leider nicht mehr kennengelernt, obwohl ich dort jetzt, ich habe ihn leider nicht mehr kennenlernen dürfen. Ich denke, er war sehr lebenssatt, sehr zufrieden, friedlich dann eingeschlafen. In meinen Augen war er nicht nur ein hervorragender Arzt. Er hat 60 Jahre lang praktiziert, also bis 2 Jahre vor seinem Tod hat er noch als Arzt praktiziert. Er war auch ein sehr mutiger Ernährungsforscher, der sich gegen alle möglichen Feinde durchgesetzt hat und immer weitergemacht hat, obwohl man ihn wirklich bedroht hat und alle möglichen Dinge ihm angetan hat. Aber ich denke, er war auch ist auch ein begnadeter Autor gewesen. Er hat viele, viele Bücher geschrieben und die sind sehr einfach verständlich für den allgemeinen Verbraucher zu lesen. Und ich habe hinten einen Büchertisch aufgebaut. Da sind ziemlich viele von seinen Werken. Das sind alles meine eigenen Bücher, also bitte nicht mitnehmen. Aber die kann man in jeder Bücherei bestellen. In jedem Bücherladen gibt's die zu kaufen. Und es ist wirklich, die Bücher sind einfach geschrieben. Sie haben Tiefgang, sie sind auch für die, die sich auch ein bisschen weiter auskennen, aber sie sind einfach geschrieben. Und für die Leute, die heute Abend merken, es wird ein Thema angerissen, was sie jetzt persönlich betrifft, aber nicht, ich kann ja nicht bei allen Krankheiten jetzt ins Detail gehen heute Abend. Da kann man sich dann mal ein Buch besorgen und kann das nochmal nachlesen, was einen selbst dann wirklich betrifft auch. Ich möchte heute Abend über einige Schwerpunkte sprechen. Die Folie 3 bitte. Und zwar als erstes werde ich reden über Gesundheit, unser höchstes Gut. Dann werde ich erwähnen Krankheitsursachen. Dann werde ich auf die ganzen Erkrankungen, die ernährungsbedingt sind, eingehen. Die alte und erneuerte Ernährungslehre wird dargestellt. Lebensmittel und Nahrungsmittel können unterschieden werden. Dann möchte ich auf die krankmachenden Nahrungsmittel im Detail eingehen. Herzinfarkt, Arteriosklerose und die Fettsucht möchte ich ein bisschen genauer erwähnen, weil das doch sehr viele auch betrifft oder viele Angst davor haben. Dann möchte ich nochmal, wie man eben Krankheit durch die falsche Nahrung zustande kommt, darauf eingehen. Und auch in dem Zusammenhang natürlich mal auf das Eiweiß, pflanzliches Eiweiß, tierisches Eiweiß, weil das ja auch immer ein großes Thema ist für alle. Und ganz am Schluss werden ganz praktische Tipps gegeben, wie die richtige Ernährung auszusehen hat. Am Schluss kann sich jeder so eine kleine Broschüre mitnehmen. Die liegen aus, einmal direkt am Eingang und dann hinten in dem Raum, wo wir uns nachher noch treffen können. Die darf sich jeder mitnehmen. Da sind viele der Sachen, die ich heute Abend sage, nochmal im Detail drin, auch Tabellen zum Teil. Und dann kann man alles nochmal nachlesen. Also man braucht eigentlich nichts mitschreiben heute Abend. Ich möchte mit einem Zitat beginnen vom Dr. Max Bircher-Benner, der ja auch das Bircher-Müsli ist wohl allen bekannt. Er hat gesagt, die Ernährung ist nicht das Höchste im Leben, aber sie ist der Nährboden, auf dem das Höchste gedeihen oder verderben kann. Wenn man Umfragen macht und fragt, drei Wünsche, was wünschen Sie sich? Man darf sich alles wünschen. Meistens kommt an erster Stelle Gesundheit, langes Leben, Zufriedenheit. Manche wünschen sich auch einen Porsche oder ein schönes Haus irgendwo. Aber wenn man wirklich, die meisten wünschen sich einfach Gesundheit, weil das ist das, was unser Leben ausmacht. Und in der Realität sieht es aber mehr so aus, dass die Gesundheit was Selbstverständliches ist. Und oft machen wir uns erst über die Gesundheit Gedanken, wenn wir krank sind. Dann plötzlich denken wir, oh, als ich noch gesund war, da ging es mir doch so gut, jetzt habe ich was, jetzt habe ich ein Problem. Das Interesse kommt erst bei der Krankheit oft. Und eigentlich sollten wir es ganz anders machen. Wir sollten Vorsorge treffen, dass wir nicht krank werden. Das wäre ja eigentlich der logischere Schritt. Und dazu ist aber nötig, dass wir die Ursachen der Krankheiten kennen. Wenn wir nicht wissen, warum und wie eine Krankheit entsteht, dann können wir diese Ursachen nicht vermeiden und können auch letztendlich manchen Krankheiten gar nicht aus dem Weg gehen. Und das ist genau der Punkt, worum es heute Abend auch mitgehen wird, dass wir Ursachen der Krankheiten kennenlernen. Das heutige Dilemma ist, dass immer mehr Menschen an immer mehr verschiedenen Krankheiten erkranken. Und die medizinische Wissenschaft, ich habe ja Medizin studiert, lang genug, die kümmert sich sehr um die Krankheiten bis ins Detail und da werden Forschungen getrieben und auch um die Therapiestrategien. Aber über die Ursachen wird an der Uni sehr wenig gelehrt, weil vieles nicht bekannt ist und da wird einfach nicht so näher drauf eingegangen. Wie können wir uns aber vor Krankheiten schützen, wenn wir die Ursachen gar nicht kennen? Ist eigentlich gar nicht möglich. Ich möchte ein kleines Beispiel machen. Eine 40-jährige Frau, bisschen dicklich, heller Typ, kommt zum Arzt und sagt, es tut so weh tut es mir immer, so ab und zu mal am Tag. Der Arzt untersucht sie, macht einen Ultraschall, macht noch andere diagnostische Maßnahmen, Blutabnahme und sagt, gute Frau, Sie haben Gallensteine. Ihre Schmerzen kommen, weil Sie Gallensteine haben. Dann sagt die Frau sich, gut, meine Schmerzen werden durch die Gallensteine bedingt. Was kann ich tun? Operation, vielleicht hilft's. Viele haben hinterher auch noch Probleme. Es kommt ein 60-jähriger Mann und er sagt, Herr Doktor, es tut so weh. Morgens, wenn ich aufstehe, ich komme gar nicht richtig aus dem Bett. Ich kann meine Beine gar nicht richtig bewegen. Es dauert immer eine halbe Stunde, bevor ich meine Arme wieder strecken kann. Wieder wird untersucht und vielleicht ist die Diagnose Rheuma. Rheumatische Erkrankungen ist ein großer Kreis. Da kann man nicht operieren. Man kann ja nicht die Gelenke herausoperieren. Muss man Medikamente nehmen. Das Problem ist aber nicht, wir sollten uns eigentlich nicht fragen, warum habe ich Schmerzen? Weil ich Gallensteine habe oder weil ich Rheuma habe, sondern wir sollten uns eigentlich fragen, warum habe ich Gallensteine? Wie kam es dazu, dass ich Gallensteine bekommen habe? Wie kommt es, dass ich Rheuma habe? Muss das sein? Muss ich das haben? Kriegt das jeder irgendwann mal? Der eine hat Glück, der andere hat Pech. Wie kommt es dazu? Und die Information über die Krankheitsursache ist eben auch bei uns als Ärzten oft gar nicht so vorhanden. Wenn jetzt die Frau den Arzt fragt und sagt, Herr Doktor, warum habe ich denn Gallensteine? Dann sagt er, 40 Jahre, weiblich, sind ein bisschen gut genährt, wird eher nicht sagen, dass sie dick ist. Heller Typ, typisch für Gallensteine, das haben wir an der Uni gelernt, der typische Fall für Gallensteine. Aber das ist letztendlich ja auch keine Erklärung. Klar gibt's Dispositionen, Veranlagungen, aber es ist nicht die Erklärung für die Gallensteine. Ich möchte jetzt aus diesem Grund auf die Krankheitsursachen eingehen. Und dazu mal bitte die Folie. Folie 4. Die Krankheiten lassen sich also in drei ganz große Gruppen einteilen. Und dann Folie 5. Die erste Gruppe sind die Krankheiten, die ernährungsbedingt sind. Und über die werden wir heute noch ausführlich sprechen. Die zweite Gruppe sind die lebensbedingten Krankheiten. Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Stress, Konflikte. Der eine sagt, wenn ich die sehe, kriege ich so einen Hals. Und wenn ich meinen Chef sehe, dann drückt es mir schon den Magen zu. Wenn man sich zu viel auflädt, nicht Nein sagen kann, wird man krank, weil der Körper braucht seine Ruhe. Also ich denke, das weiß jeder von sich selbst auch. Und die dritte große Gruppe sind die umweltbedingten Krankheiten. Das ist die toxische Gesamtsituation. Es ist immer mehr Umweltbelastung. Auch die Lebens- und Nahrungsmittel werden immer mehr mit Schadstoffen belastet, gespritzt. Aber auch wir wissen, dass die Menschen, die bei Tschernobyl gewohnt haben, dass viele, viele heute an Leukämie erkrankt sind. Das ist einfach eine direkte Folge von dem Reaktorunfall damals. Da kann man gar nichts dagegen machen. Das war einfach Pech, dass die da gewohnt haben. Also direkt umweltbedingte Krankheiten. Professor Werner Kollert, ein Ernährungswissenschaftler, hat gesagt, man soll nicht die Vorsorge dem Staat, die Fürsorge dem Arzt und das Alter der Rente überlassen, sondern man muss schon selbst etwas dazu tun, um gesund zu bleiben. Staat, Arzt und Geld können bestenfalls nur helfen. Und dem heutigen Vortragsthema entsprechend möchte ich heute natürlich auf die richtige Ernährung eingehen. Zuerst möchte ich die ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten aufzeigen. Das Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht jedes Jahr die entstehenden direkten Kosten und Folgekosten von ernährungsbedingten Krankheiten. Ich wollte eigentlich letzte Woche noch anrufen, habe es nicht mehr leider geschafft, aber der Stand 1993, und das ist bestimmt noch gestiegen, war 100 Milliarden Mark aufgrund von ernährungsbedingten Krankheiten und auch Folgekrankheiten. 100 Milliarden von einem insgesamt 450 Milliarden Aufkommen für das Krankheitswesen. Da sind nicht die ganzen Krankheiten dazu gezählt, die ich heute Abend noch aufzählen werde. Da wären hauptsächlich die Arteriosklerose und vielleicht noch die Gicht und auch Zahnkaries. Das ist auch bei den Schulmedizinern eindeutig als ernährungsbedingt anerkannt. Aber viele, viele andere Krankheiten sind noch gar nicht ernährungsbedingt anerkannt. Das heißt, der größte Teil der Krankheiten entsteht eigentlich durch falsche Ernährung. Und das möchte ich heute Abend noch weiter aufzeigen. Folgende Krankheiten sind also nachweislich durch falsche Ernährung bedingt. Ich könnte viele, viele Studien aufzählen. Ich habe viel gelesen, viele Berichte, aber ist aus Zeitmangel natürlich nicht möglich. Ich werde aber versuchen, ein paar Beispiele zu bringen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Aber man kann alles nachlesen, auch in der Literatur hinten. Es wird alles nochmal ganz genau beschrieben. Die erste große Gruppe der ernährungsbedingten Krankheiten ist der Gebissverfall. Dazu gehört jetzt nicht nur Zahnkaries, kann man aufmachen, sondern auch die Parodontose und es gehören dazu auch die Gebissfehlstellungen. Und das ist meistens nicht bekannt. Die Gebissfehlstellungen sind aufgrund von Ernährungsfehlern der vorherigen Generation. Dr. Price, ein amerikanischer Zahnarzt, der hat gelebt von 1870 bis 1947, hat sich zur Aufgabe gemacht, auf der ganzen Welt die Urstämme zu besuchen. Der war also bei den Eskimos, bei den kanadischen Indianern, der war in Afrika, der war in Australien bei den Aborigines, der war in der Schweiz, in welchen Hochtälern, wo noch keine Zivilisation hinkommt und hat immer den Zahnstatus untersucht, die Gebissform, die Ernährungsweise und dann auch die Speichelzusammensetzung. Und überall auf der ganzen Welt, egal ob sich die Menschen von hauptsächlich Lachs und Fisch wie die Eskimos oder von ihren Süßkartoffeln und ihrem bisschen Gemüse oder hauptsächlich von der Jagd, von Fleisch ernährt haben, überall dort, wo die Menschen noch ihre ursprüngliche Nahrung gegessen haben, wo noch keine Zivilisationskost hingekommen ist, gab es eigentlich fast 0% Zahnkaries und die Menschen hatten alle einen ganz weiten Gebissbogen, wo alle Zähne, auch die vier Weisheitszähne, hineingepasst haben. Die erste Generation, die Weißen kamen, haben ein Lager gebaut, die Indianer haben ihre Kost vielleicht dort bekommen, haben Konserven sich besorgt, Weißmehlprodukte, Zuckerprodukte. Die erste Generation, das heißt das erste Kind einer gesunden Indianerfrau, hatte plötzlich Zahnfehlstellungen. Die Zähne waren schief, wie wir es typisch heute auch sehen, die Zahnbögen sind schmal, die Zähne haben nicht genügend Platz, die Kinder brauchen Spangen, bei uns sind es wahrscheinlich 3 von den 4, die eine Spange brauchen, ist also ganz, ganz typisch und das hätte man ja eigentlich nicht erwartet. Die Frauen haben zum Teil schmale Becken bekommen, hatten Schwierigkeiten bei den Geburten, war vorher überhaupt nicht bekannt. Zahnkaries von fast 0% auf 45-63% hochgeschnalzt. Und das Schlimme war, das Fatale, dass wir zwar die Kost dorthin gebracht haben, aber keine Zahnärzte. Es gab viele Selbstmordfälle, weil sie einfach die Schmerzen nicht ausgehalten haben. Die Schmerzen, die kamen durch eine Kost, die von außen gebracht wurde, die aber gar nicht gesund letztendlich war für sie. Und man hat oft gemerkt, dass bei solchen Stämmen, die sehr abgeschieden noch waren, dass wenn dann so ein Einfluss kommt, dass es oft eine schnellere Reaktion hat, eine schlimmere Reaktion als bei uns, wo wir uns langsam über die Jahrzehnte dran gewöhnt haben. Dann als nächstes kommen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Dazu gehören alle sogenannten rheumatischen Erkrankungen, Arthritis, Arthrose, Wirbelsäulen, Bandscheibenschäden und auch die Osteoporose. Dritte große Gruppe sind die Erkrankungen, die Stoffwechselerkrankungen. Dazu zählt die Fettsucht, die Adipositas, die Zuckerkrankheit, Diabetes, allen bekannt, Leberschäden insgesamt, die Gallensteine, Nierensteine, Gicht und so weiter. Beispiel Gallensteine. Gallensteine sind 100% ernährungsbedingt. Das glauben auch viele nicht. Die Leber ist eine riesige chemische Fabrik. Und damit diese riesige Fabrik richtig funktionieren kann und alle Stoffwechselabläufe, die da drin stattfinden, richtig ablaufen können, braucht man Rohstoffe. Und wenn man nicht die passenden Rohstoffe bekommt, dann kann die Leber auch nicht die richtige Gallenflüssigkeit, die richtigen Eiweiße aufbauen, kann einfach nicht hundertprozentig funktionieren. Und wenn die Gallenflüssigkeit falsch zusammengesetzt ist, dann kristallisiert es aus und es bildet sich ein Gallenstein. Das heißt, Gallensteine bestehen meistens aus Cholesterin, aus Kalk, Pigment, aber das ist, weil die Gallenflüssigkeit nicht richtig zusammengesetzt war. Der dänische Nobelpreisträger Dahm hat bei Goldhamstern, hat die mit isolierten Kohlenhydraten, also mit Stärke und mit Zucker gefüttert und hat bei allen Goldhamstern in 100% Gallensteine erzeugen können, künstlich. Er hat dann Fett zu der Diät dazugegeben, natürliches Fett, also Butter, kaltgepresste Öle, kommen wir auch nachher nochmal drauf, und es sind keine Gallensteine entstanden. Man denkt ja immer, das Fett ist das Schlechte. Es stimmt nicht. Cleave und Campbell, das sind zwei englische Forscher, berichten in wissenschaftlichen Studien, dass bei eingeborenen Stämmen, wo es keine raffinierten Kohlenhydrate gibt, keine Fälle von Gallensteinen bekannt sind. Gibt es nicht. Und laut Statistik haben in den zivilisierten Ländern der über 60-Jährigen sind 2/3 Gallensteinträger. Das heißt, von 100 Menschen, die über 60 sind, haben 66,6 haben Gallensteine. Ist eine sehr hohe Zahl. Nierensteine sind auch ernährungsbedingt. Ich könnte auch das erklären, wie die zustande kommen. Spare ich mir. Wenn jemand das persönlich wissen will, kann er mich gerne noch später fragen. Folie 9. Dann kommen die Erkrankungen der Verdauungsorgane. Dazu gehört die Stuhlverstopfung, Lebererkrankungen, Gallenblasenerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Erkrankungen des Dünndarms und des Dickdarms, kennt jeder, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Verdauungsstörungen, Fermentstörungen, gehört alles in diesen großen Formkreis. Dann die fünfte große Gruppe sind die Gefäßerkrankungen, dazu gehört die Arteriosklerose, Thrombosen, Schlaganfall, Herzinfarkt als Folge der Arteriosklerose. Darauf werde ich später noch näher eingehen. Die sechste große Gruppe, und das ist gerade auch bei den Kindern und bei den älteren Menschen wieder, die gestörte Infektabwehr. Also alle Entzündungen der oberen Luftwege, die sogenannten Erkältungen, die immer wiederkehrenden Mittelohrentzündungen, Bronchitiden. Wie viele Mütter sagen mir, mein Kind ist schon zum fünften Mal krank, es geht überhaupt nicht mehr in den Kindergarten, ständig hat es Husten, Schnupfen, dies und jenes. Man kann gar nichts machen, den ganzen Winter über ist es krank. Nierenbeckenentzündungen, Blasenentzündungen, alles gehört unter den Themenkreis Infektabwehr. Dann kommen die letzten drei Gruppen, die Folie 10 bitte. Sogenannte Allergien gehören dazu. Dazu gehört Asthma, zum Teil nicht hundertprozentig. Also Asthma hat auch noch eine lebensbedingte Komponente häufig. Heuschnupfen, Ekzeme, sogenannte Neurodermitis. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Schuppenflechte, Psoriasis, Kontaktallergien, also ist ein sehr großer Formenkreis. Die achte Gruppe sind dann die Nervensystem. Man weiß, dass die Ernährung auch bei bestimmten organischen Erkrankungen des Nervensystems einen Einfluss hat, also auch Multiple Sklerose, nicht nur ernährungsbedingt, sicherlich hat aber auch da ist ein großer Anteil die Ernährung entscheidend. Und auch bei der Krebsentstehung ist die Ernährung in erheblichem Maße beteiligt. Nicht nur, aber beteiligt. Es gibt eine neue und eine alte Ernährungslehre. Die alte Ernährungslehre ist zum Teil schuld an den vielen ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten. Im 19. Jahrhundert hat man noch nicht so viel gewusst über Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Und dann so Anfang des 20. Jahrhunderts hat man chemische Untersuchungen gemacht. Man hat festgestellt, aha, ein Lebensmittel baut sich auf aus Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten. Diese drei Gruppen waren bekannt. Der Ernährungsphysiologe Rubner hat dann festgestellt, dass die von Menschen erzeugte Wärmemenge derjenigen der zugenommenen Nahrungsmittel entspricht. Und damit kamen die Kalorien, Joule später dann, ins Leben. Man hat gedacht, wenn ich genügend Kalorien meinem Körper zuführe, wenn ich ein ausgewogenes Verhältnis Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß habe, dann habe ich alles, was ich brauche, um gesund zu sein. Später fand man heraus, es gibt auch Mineralien. Calcium, Natrium, Eisen, Magnesium und so weiter. Und noch später hat man herausgefunden, es gibt Vitamine. Vita heißt das Leben, Amines ist die Stoffgruppe. Und eigentlich hätte zu diesem Zeitpunkt die alte Ernährungslehre die Gültigkeit verlieren müssen. Weil man hat gemerkt, mit Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß komme ich eigentlich nicht hin. Es fehlen noch andere Stoffe, die ich brauche. Aber es dauert oft lange, bis sich so etwas Eingeschliffenes wieder ändert. Die neue Ernährungslehre, die Grundlage dazu wurde gelegt durch den Schweizer Arzt, den Dr. Bircher Benner. Der hat gelebt 1867 bis 1939, also Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch, hat er da sehr viele Forschung betrieben, hat auch sehr viel als Arzt eben durch Miternährung geheilt und behandelt. Wissenschaftlich wurde dann diese neue Ernährungslehre untermauert durch den großen Ernährungsforscher, den Professor Kollert. Auf den werde ich nachher auch noch eingehen und Beispiele nennen. Der hat gelebt 1892 bis 1970. Und der Dr. Brugger hat dann eben die praktische Beweisführung gelegt durch viele, viele Ernährungstherapien bei seinen, ich weiß nicht, wie viele tausend Patienten er gesehen hat, aber über 60 Jahre hat er gearbeitet. Er hat viele, viele tausend Patienten gesehen. Bei der neuen Ernährungslehre haben wir jetzt einen Unterschied. Wir legen nicht mehr Wert nur auf Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß, sondern die Nahrung wird nach der Lebendigkeit, nach der Natürlichkeit bewertet. Man braucht nicht mehr Kalorien zählen, ist eigentlich nicht so interessant, sondern wichtig ist der Gehalt an biologischen Wirkstoffen. Wie viel ist in der Nahrung drin, was mein Körper braucht, um gesund zu bleiben? Die Folie 11, bitte. Paracelsus hat schon gesagt, eure Lebensmittel sollen Heilmittel sein und eure Heilmittel Lebensmittel sein. Und wir fassen jetzt heute in der neuen Ernährungslehre diesen ganzen Begriff der biologischen Wirkstoffe zusammen unter dem Begriff Vitalstoffe. Es werden einfach Vitalstoffe genannt und ich möchte dann jetzt gleich mal darauf eingehen, was alles zu den Vitalstoffen gehört. Also zu den Vitalstoffen gehören natürlich die Vitamine, das ist ja den meisten bekannt. Da gibt es die wasserlöslichen, Vitamin B-Komplex, Vitamin C, hauptsächlich in Obst auch vorhanden. Dann gibt es die fettlöslichen Vitamine E, D, K und A. Kann man sich leicht merken, E, D, K. So haben wir es an der Uni gelernt. Dann gehören natürlich die Mineralstoffe dazu. Calcium, Natrium, Chlorid, ich habe sie vorhin auch zum Teil schon erwähnt. Dann gehören die Spurenelemente dazu. Und Spurenelemente heißen Spurenelemente, weil man sie nur in ganz geringen Spuren braucht. Kleinste Mengen sind ausreichend für den Organismus. Aber die Spurenelemente sind sehr wichtig. Und Spurenelemente können eigentlich nur aufgenommen werden vom Körper, wenn man die Katalysatoren mit aufnimmt. Und die gibt's nicht isoliert, die gibt's nur im Nahrungsmittel. Das heißt, die bringen einem gar nicht viel, wenn man es nicht mit dem Nahrungsmittel zu sich nimmt. Man weiß von Studien, wenn man gar keine Spurenelemente zu sich nimmt, dass das zum Tode führt. Also wenn diese wichtigen Spurenelemente fehlen, dann führt es zum Tode. Wenn man aber jetzt eine Unterversorgung hat, dann führt es nur zu einer Erkrankung des Zellsystems, Stoffwechselstörung. Und darauf gehen wir nachher nochmal ein. Die nächste große Gruppe sind die Enzyme. Eigentlich die wichtigste Gruppe der Vitalstoffe, weil jede chemische Reaktion im Körper wird eingeleitet durch Enzyme, durchgeführt durch Enzyme. Also die Enzyme sind überall beteiligt. Enzyme sind kleine Eiweißmoleküle, die der Körper selber baut. Teilweise sind sie auch in der Nahrung drin. Wir kennen alle das Pepsin im Magen, spaltet das Eiweiß, oder auch die Lipase, spaltet das Fett, Trypsin. Zum Teil kriegt man sie mit dem Nahrungsmittel, nimmt man sie zu sich, zum Teil kann der Körper das selber herstellen. Dann gehören zu den Vitalstoffen die Fettsäuren. Da gibt es ja gesättigte, die kann der Körper selber herstellen, aber ungesättigte, besonders hochungesättigte, kann der Körper nicht selber herstellen. Das heißt, die müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Und das sind auch die Fettsäuren, die gesund sind, die Leben bringen, weil die reaktiv sind. Die können im Körper, also werden gebraucht. Dann gehören noch die Aromastoffe, machen auch die Nahrungsmittel sehr lecker, damit sie uns auch schmecken. Und auch noch die Faserstoffe, sogenannte Ballaststoffe, gehören dazu. Bei den Aromastoffen weiß man eben auch inzwischen, dass es nicht nur für den Geschmack da ist, sondern dass die eben auch eine Wirkung haben, eine biologische Wirkung haben. Ich möchte ganz kurz, bin ja Mediziner, einen kleinen Exkurs in das Verdauungssystem machen, damit wir das auch alle wirklich richtig verstehen. Also, die Nahrung wird aufgenommen bei Nummer 1 in den Mund. Dann kommt die Ohrspeicheldrüse und die Zungengrundspeicheldrüsen. Da wird zum Beispiel schon das Ptyalin, das ist ein kohlenhydratspaltendes Enzym, produziert. Also der Nahrungsbrei wird schon im Mund angefangen zu verdauen. Dann geht es runter durch die Speiseröhre, das ist die Nummer 3. Und dann kommt die Nahrung in den Magen. Der Magen produziert pro Tag 1,5 Liter Salzsäure. Das ist eine ganze Menge. Und da sind eben Pepsin drin enthalten und andere Stoffe, die dann den Nahrungsbrei anfangen zu verdauen. Vom Magen geht dann die Nahrung weiter in den 12-Fingerdarm. Und dann sieht man Nummer 6 ist die Leber. Und in der Leber wird die Gallensäure produziert, habe ich vorhin erklärt. Viele wissen nicht, dass die Gallensäure dann entweder direkt in den 12-Fingerdarm abgegeben werden kann. Wenn aber jetzt gar keine Nahrung da ist, wenn man jetzt gerade nicht gegessen hat, dann geht sie in die Gallenblase, Nummer 7, und wird dort eingedickt. Damit, wenn man dann wieder isst, schöne Mahlzeit, dann kann in einem Schub eine ganze Menge Gallensäure ausgeschüttet werden. Sehr wichtig für die Fettverdauung und sind auch viele andere Verdauungsenzyme drin. Gallensäure wird auch, ich glaube, 1 Liter bis 1,5 Liter pro Tag produziert. Also es sind große Mengen. Und auch die Bauchspeicheldrüse Nummer 6 bildet hauptsächlich auch, nee, auf der anderen Seite. Ach, Nummer 8, Entschuldigung, habe ich falsch geguckt. Ja, Nummer 8. Produziert ja hauptsächlich auch Trypsinlipase, also auch wieder Fettverwertung, Eiweißverdauung. Der Nahrungsbrei geht dann weiter mit den ganzen vielen Enzymen, die er jetzt bekommen hat, und kann dann in dem gesamten Dünndarm, das ist also die gesamte Nummer 9, können die ganzen Nährstoffe dann in den Körper, in den Blutkreislauf aufgenommen werden und gehen von dort dann direkt in die Leber und werden dann dort erstmal in der Leber, in dieser großen chemischen Fabrik, werden sie entweder direkt verarbeitet, umgesetzt oder weitergeschickt zu den Muskelzellen, zu den Herzzellen, zu den Gehirnzellen, wo sie halt gebraucht werden. Und der Speisebrei geht dann noch weiter. Dann kommen wir an den Dickdarm am Anfang. Da ist die Appendix, der Blinddarm da unten, der kleine Zipfel, der manchmal Probleme macht. Und die Krankenschwestern können mir das bestätigen, müssen wir öfters operieren. Dann wird der Speisebrei eingedickt und wird dann eben ausgeschieden. Nummer 12, der Enddarm, Mastdarm. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen erklärt, damit man verstehen kann, was passiert eigentlich mit der Nahrung, weil das fällt ja nicht einfach so in den Bauch hinein und dann ist gut. Oder ich esse ja nicht ein Stück Fleisch und damit baue ich dann Muskelzellen auf. Ganz falsche Vorstellung. Jedes Nahrungsmittel muss total zerlegt werden in 1000 kleine Einzelteile und der Körper muss alles wieder neu selber aufbauen, was er für seinen eigenen Körper braucht. So funktioniert's. Und das kann eben nur funktionieren, wenn man die Rohstoffe hat und auch die Vitalstoffe hat. Diese Vitalstoffe sind nur in natürlichen Lebensmitteln enthalten. Und ich möchte da jetzt einfach auch mal ein Beispiel dazu machen. Man weiß zum Beispiel, dass Vitamine nur im Körper benutzt werden können, wenn man die entsprechenden Kofaktoren dazu gibt. Es ist ja nur ein Problem, dass wir noch gar nicht alle Vitamine kennen. Vitamin B-Komplex hat vielleicht 50 Komponenten, wir kennen vielleicht mal 20, 30. Das heißt, nehmen wir synthetische Vitamine zu uns, können wir ja nur die zu uns nehmen, die wir kennen, die synthetisch hergestellt werden können. Aber es sind viel mehr da und wir kennen die gar nicht. Und wenn wir dann ein isoliertes Vitaminpräparat zu uns nehmen, dann sind die Kofaktoren nicht drin. Das heißt, der Körper kann mit diesen Vitaminen gar nichts anfangen. Und man weiß bei schwerkranken Menschen, älteren Menschen, hohe Dosen von Vitaminen, keine Wirkung. Auch bei Tieren hat man das versucht, die hat man also auf eine richtige Mangelkost gesetzt und dann einzelne isolierte Vitamingaben haben überhaupt nichts gebracht. Hat man denen dagegen dann ein vollwertiges Lebensmittel gegeben, dann sind sie gesund geworden. Und erstaunlich, Vitamine können sogar schaden. Also isolierte Gaben von Vitamin C zum Beispiel haben bei Ratten zu inneren Blutungen und sogar zum Tode geführt. Und was ganz Interessantes habe ich erst am Freitag erfahren in der Kinderchirurgie, dass im Winter, wenn die ganzen Mütter ihren Kindern viel Vitamin C geben, damit sie nicht krank werden, im Urin immer Spuren von Blut nachweisbar sind. Und das wissen die Laboranten, die wissen das und machen sich da nichts draus, ist nicht krankhaft, aber ich denke, ist vielleicht durch diese isolierten Gaben von Vitamin C, die gar nicht gut sind. Lieber eine Orange essen, ist viel besser. Andere Problem mit den Vitaminen ist noch, wenn wir jetzt isolierte Vitamine zu uns führen, dann haben wir ja jetzt viel Vitamin C, aber dafür im Verhältnis viel zu wenig B, also wir haben ein Ungleichgewicht. Nicht so, wie es im Nahrungsmittel vorgesehen war. Und dadurch eine Verschiebung in einen relativen Mangel. Nicht absolut, aber relativ habe ich jetzt viel zu viel von dem. Da habe ich eigentlich zu wenig von dem, weil es immer im Gleichgewicht sein muss. Die fabrikatorischen Eingriffe haben unsere Nahrung verändert. Die Nahrung wird erhitzt, die wird konserviert, die wird präpariert. Und die Nahrungsmittel dürfen eigentlich nicht mehr an den Gehalt, an eben Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten bewertet werden, sondern man muss sie nach der biologischen Wertigkeit bewerten. Professor Kollert, der Ernährungsforscher, den habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, hat dann die Nahrung in zwei große Gruppen unterteilt und das ist auch sehr sinnvoll. Einmal Lebensmittel und Nahrungsmittel. Lebensmittel sind die, die noch lebendig sind und die zur Gesunderhaltung unentbehrlich sind. Nahrungsmittel sind die, die eigentlich tot sind, in Anführungszeichen, sind auf jeden Fall nicht ausreichend, um uns gesund zu halten. Das sind jetzt also die Lebensmittel. Zu den Lebensmitteln gehören natürlich das rohe Gemüse, rohes Obst, dann rohes Getreide in Form von Frischkorngerichten, da sind auch Rezepte in der Broschüre nachher drin, rohe Milch, Butter, kaltgepresste Öle und auch das Quellwasser zum Beispiel. Leitungswasser ist auch noch ein Lebensmittel. Die Nahrungsmittel, Folie 14 bitte. Zu den Nahrungsmitteln gehört eigentlich der ganze Rest, aber auch jetzt mal gekochtes Gemüse, gekochtes Obst, Konserven, Brot ist gebacken, ist erhitzt, Gebäcke sind gebacken, die pasteurisierte Milch ist ja fast die einzige Milch, die wir im Laden beziehen können, gekochtes Fleisch, gefrorenes Fleisch, das sind also die Nahrungsmittel. Der Professor Kollert hat dann in seinem Buch Die Ordnung unserer Nahrung, das habe ich auch hinten ausliegen, hat dann diese Lebensmittel und Nahrungsmittel nochmal in Spalten eingeteilt. Und das ist ganz simpel, das will ich gerade mal erklären. Also erst haben wir die große Gruppe der Lebensmittel, drei Spalten. Erste Spalte, natürlich unverändert. Zum Beispiel den Apfel, den esse ich so, da ist nichts damit geschehen. Die Nuss, die knacke ich mir, die esse ich, ich trinke ein Glas Wasser. Rohes Fleisch würde auch dazu gehören. Esse ich jetzt nicht so gern persönlich, aber wäre in dieser Kategorie. Mechanisch verändert ist die zweite Spalte. Das sind dann die Sachen wie Vollkornmehl, Getreidekorn, frisch, roh, gemahlen oder kaltgepresstes Öl oder Salate aus Karotten. Geriebene Karotten sind mechanisch verändert, nicht mehr wie die ganze Karotte, aber es ist ja immer noch ein Lebensmittel, ist noch immer alles drin. Und die dritte Spalte sind dann die fermentativ veränderten Lebensmittel, das ist das Sauerkraut, Gärungssäfte, Frischkorngericht lässt man über Nacht einweichen, Bier gehört zum Beispiel dazu. Also alle Lebensmittel, die noch natürlich sind, aber die eben einen Gärungsprozess durchgemacht haben. Und dann die Nahrungsmittel kann man auch in vier Spalten einteilen. Die erste Spalte ist dann das Vollkornbrot. Das sind also die Sachen, die einfach nur einmal erhitzt sind. Vollkornbrot, gekochtes Fleisch, gekochtes Gemüse und auch das Müsli, was man kaufen kann. Wissen viele nicht. Jedes Getreidekorn, was in jedem Müsli, was man kaufen kann, drin ist, wird auf 100 Grad erhitzt und dann werden die Haferflocken draus gemacht. Es gibt kein rohes Müsli zu kaufen, außer man hat zu Hause die Flockenquetsche. Wir haben eine elektrische, wir sind zu sechst, manche haben eine mit der Hand, dann wird es nicht vorher erhitzt. Dann die fünfte Spalte, und da gehören auch noch die pasteurisierte Milch, Sahne und auch die normale Butter, die im Handel erhältlich ist dazu. Fünfte Spalte sind dann die konservierten Nahrungsmittel, dazu gehören alle Konserven, Knäckebrot hält sich ja schon länger als das normale Brot, die Marmeladen, die Haarsahne, die Haarmilch, die Salami. Und da dann in der sechsten Spalte sind die präparierten Sachen, das sind alle Nahrungsmittel, die in der Fabrik hergestellt sind. Also es sind chemische Produkte. Margarine, Fabrikzucker, die Produkte daraus, das Weißmehl, Tofu ist auch in der Fabrik hergestellt. Und erschreckend eigentlich auch die Säuglingsnahrung. Das, was in der Dose als Pulver zu kaufen ist, was wir unseren Babys geben, wenn sie nicht gestillt werden, chemisch hergestelltes Nahrungsmittel. Ist tot, ist nicht mehr lebendig. Und ich kann jetzt nicht weiter auf diese Spalten eingehen, aber diese Tabelle ist nochmal in der Broschüre drin und da ist es auch nochmal ein bisschen genauer erläutert. Die Auswirkungen von genmanipulierten Produkten und Imitaten sind noch gar nicht abzusehen. Das kommt auch noch auf uns zu. Da sind wir bis jetzt noch relativ verschont geblieben, aber ich denke, das ist am Kommen und da sind auch schon viele Berichte. Es gibt diese großen Saatguthersteller, die stellen dann solche Auberginen her, wo keine Kerne mehr drin sind. Gut für den Verbraucher und der Bauer kann sich seine Kerne für die nächste Ernte, für die nächste Aussaat nicht selbst gewinnen, sondern er muss wieder von ihnen kaufen. Diese alte Ernährungslehre, dass man eben versucht hat, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate in konzentrierter Form anzubieten, hat dann zu einer Kettenreaktion geführt. Es sind die Nahrungsmittelindustrie entstanden und dadurch eben auch die vitalstoffarmen Präparate. Und die Auswirkungen, die hat man erst viel später erkannt. Der Mangel an Vitalstoffen hat also zum einen, wie ich es auch vorhin schon erklärt habe, die Arbeit in den Verdauungszellen, in den Leberzellen kann nicht richtig ablaufen. Das heißt, wir können die Nahrungsmittel, die Kohlenhydrate und die Fette und das Eiweiß gar nicht richtig verwerten. Normal wird Kohlenhydrate wird abgebaut zu Wasser und Kohlendioxid. Wenn wir jetzt aber eine Stoffwechselstörung haben, dann wird es in Fett angelagert. Dann werden wir dick, auch wenn wir nur eine Scheibe Brot essen. Und wenn wir eine andere Stoffwechselstörung haben in einem anderen Bereich, dann kriegen wir eben Gicht, weil es Kristalle ausfallen in den Gelenken. Das ist zu erklären, weil die Vitalstoffe fehlen, um den Ablauf richtig ablaufen zu lassen, sozusagen. Man weiß auch bei den Kohlenhydraten, man braucht, um Kohlenhydrate ganz zu verwerten, braucht man Vitamin B1. Ganz wichtig. Also um aus einem Mehl das im Körper abzubauen, braucht man Vitamin B1. Geht nicht ohne. Das sind diese kleinen Katalysatoren und die ganzen, in der Zelle laufen ja die Stoffwechselvorgänge ab, sehr hochkompliziert. Aber das weiße Mehl enthält kein Vitamin B1. Vitamin B1 gibt es nur im vollen Korn. Und unsere Kinder leiden an einem chronischen Vitamin B1-Mangel. Die essen so viele Süßigkeiten am Tag, die essen so viele Weißmehlprodukte am Tag, aber nicht bekommen in keinster Weise genügend Vitamin B1 zu sich, um das überhaupt zu verwerten. Und diese Störung jetzt kann die Probleme in 20 Jahren dann machen, wo man es jetzt vielleicht noch gar nicht so erkennt. Zum Teil erkennt man sie auch schon heute, zum Teil erkennt man sie eben noch nicht. Und dadurch sind dann eben auch diese ganzen Zivilisationskrankheiten entstanden. Und die waren vor 100, 200 Jahren noch nicht so bekannt. Natürlich kann man sagen, die medizinische Diagnostik war noch nicht so weit. Aber es gibt eingeborene Stämme, da laufen 100-Jährige noch mit 60 Kilo Gewichten den Berg hoch und sagen, Kniegelenkprobleme habe ich nie gehabt. Gibt es nicht. Gallensteine gibt es nicht. Die Kinder kommen dort auf die Welt. Die Frauen haben keine engen Becken und müssen Kaiserschnitt bekommen oder sonstige Sachen. Ich möchte jetzt mal über die krankmachenden Nahrungsmittel sprechen. Wir haben es ja schon so ein bisschen erwähnt. Das erste Nahrungsmittel, was wirklich auch krank macht über lange Zeit, neben den Fabrikzuckerarten, ist hauptsächlich sind es die Auszugmehle. Und Auszugsmehl ist alles, was nicht das volle Korn ist. Also das Graumehl entsteht aus Roggen, das Weißmehl entsteht aus Weizen. Denen fehlen die ganzen wichtigen Vitalstoffe, viele, aber hauptsächlich das Vitamin B1, habe ich ja eben auch schon erwähnt. Ursprünglich wurde ja das Mehl aus dem vollen Getreidekorn gemahlen. Ich denke, meine Mutter weiß es wahrscheinlich noch, der Müller hat es gemahlen und dann hat man sich sein Teil wieder geholt und hat sein Brot gebacken. Warum, glauben Sie wohl, hat man den Kern, den Vitalstoffkern entfernt? Das ist ein ganz einfacher Grund. Das Mehl hat sich nicht lagern lassen. Es wurde ranzig, weil in diesem Getreidekeim eben die Fettsäuren drin sind. Ich möchte ganz kurz mal ein Getreidekeim zeigen, ein Getreidekorn besser gesagt. Da haben wir oben den Keim und dort sitzt alles Gute. Die fettlöslichen Vitamine, auch die wasserlöslichen, die Fettsäuren, ganz wichtiges pflanzliches Eiweiß und noch andere Vitalstoffe. Und unten haben wir den Mehlkörper, das ist das, woraus wir unser weißes Mehl machen. Und dann haben wir diese Randschichten, die haben auch Vitalstoffe noch und Eiweiß und besonders diese Aleuronschicht ist sehr eiweißhaltig. Und der Getreidekeim und die ganzen Randschichten werden eigentlich für Tierfutter benutzt und wir nehmen den weißen Mehlkern und essen den. Durch den Verlust der Vitalstoffe kam es zu diesen Krankheiten und es ist später eigentlich erst erkannt worden. Die Frage ist eigentlich, warum hat man es nicht erkannt? Warum hat man nicht erkannt, ich esse viel weiße Brötchen und ich werde krank davon? Kannst du ausmachen. Der Grund ist, dass es einen Zeitfaktor gibt, 20 Jahre. Es dauert 20 Jahre, bis 30 Jahre, bis eben durch falsche Ernährung diese Krankheiten herauskommen. Cleef und Campbell, habe ich vorhin schon mal erwähnt, die haben nachgewiesen, dass eben auch Völker, die keine raffinierten Kohlenhydrate zu sich nehmen, dass es dort keine Arteriosklerose, Gallenstein habe ich vorhin schon erwähnt, und auch die ganzen und auch kein Diabetes gibt. Und man weiß einfach, dass von Studien auch wieder, die meisten Sachen sind mit Tierversuchen natürlich gemacht worden. Und wenn man dann ein Rattenjahr hat, dann entspricht es ungefähr 20 Menschenjahren im Verhältnis, wie lange die Ratten leben. Und man weiß, wie lange es gedauert hat, um die Ratte krank zu machen. Und bei uns ist das dann vervielfältigt ist das natürlich. Und außerdem leben wir ja nicht nur von weißen Brötchen. Wir essen ja auch noch Gemüse und Salat. Von daher ist es manchmal auch 45 Jahre, 50 Jahre, bis die Krankheiten rauskommen. Die Ärzte werden unzureichend ausgebildet über Ernährungsfragen. Wir wissen also recht wenig dafür. Und die Nahrungsmittelindustrie, die hat natürlich kein Interesse, dass irgendwelche Informationen an den Verbraucher gehen, weil damit würden sie ja ihr Geschäft verlieren. Die sind da bedacht, dass das alles schön so bleibt, wie es ist. Die Pharmaindustrie hat auch kein Interesse dran. Die würde auch große Verluste eingehen. Hippokrates hat gesagt, Krankheiten überfallen den Menschen nicht aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fortgesetzter Fehler wider die Natur. Zweite große Kategorie krankmachender Nahrungsmittel ist der Fabrikzucker. Und dazu gehört alles, wirklich alles. Der weiße Zucker, der braune Zucker, der Fruchtzucker, der Traubenzucker, Milchzucker, Malzzucker, Vollrohrzucker, Sukanat, Ursüße, Rapadura, Apfeldicksaft, Birnendicksaft, Ahornsirup, Melasse. Alles, was es gibt, ist Fabrikzucker. Es ist nicht ein natürliches Lebensmittel. Es ist künstlich hergestellt, es ist konzentriert. Diese künstlichen Konzentrate sind frei von Vitalstoffen, leere Kalorien, ist nichts mehr drin. Und ich fand es ganz bezeichnend, ein Forscher der Katase hat Kaninchen mit Zucker gefüttert, hat also Kaninchen genommen, die haben so 500 bis 600 Gramm gewogen, hat denen 2 bis 4 Gramm Zucker am Tag gegeben, ist nicht viel. Das entspricht bei einem 5-Jährigen, der so zwischen 20 und 30 Kilo wiegt, 40 bis 60 Gramm am Tag. Das ist nicht viel. Zucker ist im Senf, im Ketchup, in den Cornflakes, im Kaba, in der Schokolade, in den Süßigkeiten, in vielen Brotprodukten, in vielen Gemüsesorten, die tiefgekühlten, überall. Wenn man sich mal die Schilder anguckt, überall ist es drin. Das heißt, die Mütter sagen zwar, mein Kind kriegt keine Süßigkeiten, was isst zum Frühstück? Trinkt einen Kaba dazu, schon mal süß. Oder die Marmelade oder der Joghurt, der nur ein bisschen Zucker hat. Also 40 Gramm Zucker am Tag ist ruckizucki gegessen. Und diese Kaninchen wurden dann nach 146 Tagen untersucht und die hatten erstaunlicherweise alle brüchige, biegsame, spröde Knochen. Die konnte man mit dem Messer zerschneiden. Die hatten Thymusdrüsenvergrößerungen, die hatten Nebenschilddrüsenvergrößerungen, Zeichen für einen gestörten Kalkstoffwechsel und die hatten mikroskopische Kalkauslaugung aus den Knochen, Osteoporose. Bei uns in der Klinik kommen oft Kinder, und die Mutter sagt, Kind ist gestürzt. Ich sage, ja, wie ist es denn gestürzt vom Baum? Nein, gestolpert, hingefallen, Arm gebrochen. Wir hatten letzte Woche jemand da, ist operiert worden, am Arm gezogen, Arm gebrochen. 10 Tage später auf den anderen Arm gefallen, Arm gebrochen. Das Ganze war 2 Monate vorher auch schon mal passiert. Das ist nicht normal. Wenn man ein Kind am Arm zieht, darf der Arm nicht brechen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich das schon erklären. Der Zucker wird natürlich heute ein bisschen verdammt heute Abend. Ich werde jetzt nochmal erzählen, was er noch alles macht. Also Kalkräuber haben wir schon gehört. Vitaminräuber, deswegen sagt man immer Vitaminräuber. Vitamin B1 haben wir schon gehört. Durch erhöhten Zuckerverbrauch braucht man natürlich noch mehr Vitamin B1. Wir führen es aber nicht zu. Also haben wir einen Vitaminmangel. Der Zucker kann süchtig machen. Es gibt Jugendliche, die richtig süchtig sind nach Zucker. Zucker macht Zahnkaries, das weiß man. Das Problem der Zahnkaries ist aber nicht nur ein Problem des Zuckers im Mund, sondern auch, dass die Speicheldrüsen, dass der Speichel nicht richtig zusammengesetzt sind. Weil nämlich das Dentin, also die äußere Zahnschicht, wird eigentlich von außen ernährt mit Mineralstoffen, nicht von innen. Nicht vom Blutkreislauf, sondern vom Speichel. Und wenn der Speichel nicht die nötigen Mineralstoffe hat und Spurenelemente, dann kann es auch nicht in die Zähne eingelagert werden. Das ist also ein doppeltes Problem. Einmal die süße Umspülung, die Säure, die entsteht, und zum anderen, dass der Speichel falsch zusammengesetzt ist. Und zum anderen, Zuckerkrankheit ist natürlich auch mit dabei. Und man weiß, dass in Deutschland der Verbrauch etwa bei 120 bis 150 Gramm pro Tag. Da gibt es dann manche, die essen gar keinen Zucker und dafür essen andere dann das Doppelte. Irgendwo muss es ja wieder hinkommen. Die Hauptursache für die Zivilisationskrankheiten, die ich vorhin aufgezählt habe, sind also die Auszugsmehle und der Zucker. Nur die Cis-Fettsäuren eingebaut werden in die Zellmembranen zum Beispiel, in die Zellwände. Und das passiert bei der Margarine oder bei den ganzen Fetten, die ich jetzt auch eben erwähnt habe. Margarine ist also kein Lebensmittel mehr, sondern ein chemisches, gesundheitsschädliches Produkt. Muss man einfach mal so sagen. Ich möchte jetzt ganz kurz auf die Fettsucht, die Adipositas, eingehen. Fett macht nicht Fett. Fett macht nicht Fett. Es ist nicht das Fett, was wir essen, was uns dick macht, sondern es ist ein chronischer Vitalstoffmangel. Und dadurch bedingt können die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, nicht mehr abgebaut werden zu den Endprodukten und werden als Fett zwischengespeichert. Das ist eine irrtümliche Annahme, dass zu viel Fett und zu viel fettes Essen eben diese Fettsucht macht. Das Problem der Fettsucht ist, dass zu viele Auszugsmehle, Fabrikzuckerarten und zu viele raffinierte Fette gegessen werden. Man kann sich das vorstellen, wenn man 100 Gramm Zucker dem Körper zuführen möchte, müsste man 3,5 Pfund Zuckerrüben essen. 3,5 Pfund, da wäre man den ganzen Tag beschäftigt, dann hätte man 100 Gramm zu sich genommen. Wenn man eine Tafel Schokolade nimmt, geht das in 5 Minuten. Man kann sich also gut vorstellen, dass diese konzentrierten Nährstoffe, wie sie die Natur eigentlich nicht anbietet, dass die zu Störungen führen kann und dass man gar nicht viel Falsches braucht, weil das so konzentriert ist, um letztendlich krank zu werden. Das Fazit ist, dass natürliche Lebensmittel auch von Dicken in unbegrenzter Menge verzehrt werden dürfen, weil die natürlichen Lebensmittel nie die einzelnen Nährstoffe konzentriert enthalten. Es sind alle Vitalstoffe drin, der Stoffwechsel kann reibungslos ablaufen und der Ratschlag, dass Dicke wenig Fett essen sollen, ist völlig falsch, sondern sie müssen sogar Fett essen, damit der Fettstoffwechsel richtig ablaufen kann, aber das richtige Fett. Der Brucker hat oft Kranke da gehabt, die haben gesagt, Herr Doktor, ich nehme immer zu oder das Gewicht geht kein Gramm runter, ich esse kein Gramm Fett mehr, gar nichts mehr. Und dann sagt er, das genau ist Ihr Problem. Fangen Sie an, Butter zu essen. Fangen Sie an, Öl auf Ihren Salat zu machen. Dann werden Sie auch abnehmen, weil der Fettstoffwechsel kann gar nicht funktionieren ohne gutes Fett. Basisbehandlung der Fettsucht wäre also Verzehr von naturbelassenen Fetten, Butter, kaltgepresste Öle, Frischkorn, Gericht, Frischkost, Salate, Gemüse, Vollkornprodukte. Und streng meiden sollte man die schlechten Fette und natürlich die raffinierten Kohlenhydrate. Ganz kurz zum Herzinfarkt. Das ist ja der große Schrecken bei allen. Man weiß nie, ob es einen irgendwann auch einmal treffen wird. Cholesterinhaltige Nahrungsmittel machen keinen Herzinfarkt. Es ist eine Lüge, es ist eine Theorie, eine sogenannte Fetttheorie, dass, wenn man viel cholesterinhaltige Nahrungsmittel zu sich nimmt, der Cholesteringehalt im Blut hochgeht und dadurch die Atherosklerose zustande kommt. Das ist nicht so, weil der Körper stellt Cholesterin selber her. Wenn wir jetzt viel Cholesterin zu uns nehmen, produziert der Körper sehr wenig. Nehmen wir keins zu uns, produziert der Körper sehr viel. Aber die Menge, die der Körper jeden Tag braucht, ist so viel mehr, als was wir in Nahrungsmitteln überhaupt zu uns nehmen könnten, dass das nicht ins Gewicht fällt. Sondern was passiert? Die Cholesterinablagerung in den Gefäßen sind krankhafte Ablagerungen und das ist wieder eine Folge von dem Vitalstoffmangel. Das ist wieder die Blutzusammensetzung. Das Ganze funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll und es kommt zu diesen krankhaften Ablagerungen. Cholesterin ist notwendig, jeder Mensch braucht es. In jeder Zellwand in unserem Körper, in jeder Zelle ist Cholesterin notwendig. Wir haben 75 Billionen Zellen in unserem Organismus. Jede Zelle braucht jeden Tag Cholesterin. Das ist nichts Schlechtes. Wir brauchen es. Es ist lebensnotwendig. Wir brauchen es für die Nerven. Wir brauchen es, um Geschlechtshormone zu produzieren, um das Immunsystem zu stärken. Die Gallensäure wird produziert dadurch. Fetttransport in die Zellen wird dadurch gesteuert. Das heißt, Arteriosklerose ist wieder eine Folge von dem chronischen Vitalstoffmangel durch die falschen Nahrungsmittel, durch den Verzehr von den Fabriknahrungsmitteln und bei der Arteriosklerose ist auch noch der hohe Verzehr von tierischem Eiweiß mit ausschlaggebend. Darauf gehe ich nachher noch ein. Ich möchte jetzt ein bisschen über das Eiweiß sprechen. Und zwar in der alten Ernährungslehre hieß es immer, pflanzliches Eiweiß ist nicht vollwertig. Wenn ich nur Pflanzen und Getreide esse und Obst und Gemüse und Getreide, dann habe ich nicht alles, was ich brauche, besonders die Kinder, die ja noch wachsen, die ja noch aufbauen. Das ist inzwischen veraltet und widerlegt. Man weiß, dass alle pflanzlichen Produkte alle Aminosäuren enthalten. Man muss sich vorstellen, ein Eiweiß ist aufgebaut aus verschiedenen kleinen Bausteinen, die Aminosäuren. Der Körper braucht etwa 20. 8 davon kann er nicht selbst herstellen. Die müssen durch die Nahrung aufgenommen werden. Die anderen kann er selber herstellen. Und diese 8 sogenannten essentiellen Aminosäuren, die wir also brauchen in der Nahrung, die kommen in pflanzlichen Produkten vor. Besonders wenn man zum Beispiel Getreide mit Gemüse kombiniert, völlig ausreichend. Hülsenfrüchte haben viel pflanzliches Eiweiß, Kartoffeln, die ganze Rohkost, alle Salate, alle Karotten, Kohlrabi, Nüsse, überall viel, viel Eiweiß drin enthalten. Und die Eiweißversorgung ist wirklich ausreichend gedeckt. Wichtig ist, dass wir einen Teil davon in roher Form genießen. Komme ich aber auch später nochmal drauf zurück, dass es also noch ein Lebensmittel ist. Wir wissen, dass neue Erkenntnisse oft mehr als ein Menschenalter zur Durchsetzung brauchen, und so genau ist es auch mit dem pflanzlichen Eiweiß. Pflanzliches Eiweiß ist vollwertig. Tierisches Eiweiß ist eigentlich nicht notwendig. Ich sage nicht, dass es falsch ist, ich bin kein Vegetarier, aber es ist nicht notwendig zur Gesunderhaltung. In Deutschland wurden 1890 ca. 12 Kilogramm Fleisch pro Jahr verzehrt von jedem Einwohner. 1980 waren es schon 90 Kilogramm und heute ist es noch mehr. Wir wissen, dass diese starke Eiweißüberfütterung, weil anders kann man das wirklich nicht nennen, man hat gedacht, man braucht das viele Eiweiß, dass die mitschuld sind an der Entstehung einiger Krankheiten. Die Basis ist die raffinierten Kohlenhydrate. Das ist die Basis. Dann hat man schon mal einen gestörten Stoffwechsel und wenn man dann noch tierisches Eiweiß obendrauf tut, in rauen Mengen, zu dem tierischen Eiweiß gehört Wurst, Käse, die Eier, Fleisch, Fisch und die ganzen Milchprodukte, Joghurt, Kefir, Quark. Also es sind viele Produkte, die dazugehören. Wenn man das noch in vielen konzentrierten Mengen zu sich nimmt, dann ist es einfach eine Eiweißüberfütterung. Und zu den Erkrankungen, die durch diese Eiweißüberfütterung in Kombination mit den raffinierten Kohlenhydraten ausgelöst werden können, gehört zum Beispiel die rheumatischen Erkrankungen. In Deutschland gibt es mehr als 20 Millionen Rheumakranke. Die ganzen Allergien, wir haben eine unheimliche Zunahme an Allergien. Gab es früher eigentlich nicht so Allergien. Heute fast jedes Kind hat irgendeine Allergie, irgendeine Unverträglichkeit. Neurodermitis, schlimme Krankheit. Gab es früher auch sehr wenig. Man versucht es von außen mit Cremes zu behandeln, muss aber von innen behandelt werden. Die hohe Infektanfälligkeit, die Zöliakie ist zum Teil durch die Kohlenhydrate plus, also die raffinierten Kohlenhydrate plus die Eiweißüberfütterung. Beim Diabetes weiß man, dass man die Spätschäden vermeiden könnte, würde man das tierische Eiweiß reduzieren oder sogar ganz streichen. Und man weiß, dass wenn bestimmte Krankheiten, gerade die ich jetzt auch erwähnt habe, aufgetreten sind, dass dann eine Besserung, eine Heilung oder eine günstige Beeinflussung, je nachdem in welchem Stadium man ist, der Krankheit stattfinden kann, wenn man sich vollwertig ernährt und das tierische Eiweiß weglässt, für einen Zeitraum oder für immer. Das kommt ganz darauf an, welche Krankheit man hat und wie weit sie schon fortgeschritten ist. Ganz wichtig allerdings ist jetzt Folgendes. Das Eiweiß, was wir normalerweise zu uns führen, ist ja gekocht. Also wenn ich jetzt dran denke, wir Menschen sind ja eigentlich nicht geschaffen, rohes Fleisch zu essen. Also ich mag keinen rohen Fisch, ich esse auch kein rohes Fleisch. Ich esse es lieber eigentlich, wenn, dann gebraten und den Fisch auch gekocht. Wir wissen aber, der Professor Kollert hat Studien gemacht, dass der Körper, der menschliche Körper, natives Eiweiß braucht. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben ein Ei, Eigelb, Eiklar. Wir kochen das Ei, dann gerinnt das Ei klar. Das genau nennt man Denaturierung des Eiweißes. Es sind zwar noch die gleichen Aminosäuren drin, die gleichen Bausteine, aber es ist nicht mehr die gleiche Struktur. Es ist anders. Es ist eine physikalische Änderung der Struktur. Der Körper braucht aber das ursprüngliche native Eiweiß für die Gesunderhaltung. Das hat man festgestellt, eigentlich durch ein Versehen. Es wurden Ratten gefüttert mit Milcheiweiß und das Casein und es wurde immer bei 73 Grad mit Alkohol extrahiert. Und dann haben die Forscher irgendwann mal die Firma geändert und die haben das anders hergestellt. Die haben es bei 34 Grad extrahiert mit Ether. Anderes Milcheiweiß. Und man hat dann eben das gemerkt und hat dann da Studien gemacht und man weiß, dass die Ratten, die dieses Milcheiweiß, das erhitzte über 43, also 43 Grad liegt so die Grenze, ist ja auch so die Fiebergrenze, bis 42 Grad überlebt man und dann irgendwann stirbt der Körper, weil das Eiweiß im Körper letztendlich gerinnt. Und die Tiere sind gestorben. Und die Tiere, dieses Milcheiweiß mit 34 Grad bekommen haben, was also noch nicht denaturiert war, die waren gesund. Der amerikanische Forscher Pottinger hat Katzen mit gekochtem Fleisch gefüttert und hat die über 8 Generationen untersucht. Und schon die erste Generation, also die zweite Generation, die ersten Katzen, die gekochtes Fleisch bekommen haben, die ersten Jungen hatten schon degenerative Veränderungen. Zahnfehlstellungen, Gebissanomalien, das sind eigentlich immer die ersten Zeichen. Und das Interessante ist, um diese Katzen, die jetzt krank waren, wieder gesund zu kriegen. Eine Generation hat es gedauert, um sie krank zu machen. 4 Generationen hat es gedauert, um sie wieder gesund zu machen. 4 Generationen mussten mit rohem Fleisch wieder gefüttert werden, bevor wieder alle Erscheinungen verschwunden waren. Die Katzen, die rohes Fleisch bekommen haben, waren völlig gesund. Und man weiß ja auch, die ganzen Tiere in unserem Zoo, die Tiger und die Löwen, die bekommen Biofleisch, das Beste vom Besten, in roher Form, weil sonst gehen sie kaputt. Die werden krank, wenn sie nicht absolut 100%ig gutes Fleisch bekommen. Alles, was mit Antibiotika und anderen Sachen vollgestopft ist, schadet den Tieren, die sterben. Wie ist es also bei uns Menschen letztendlich? Wir sind eigentlich nicht dazu geschaffen, das Fleisch roh zu essen. Das heißt, lass es uns gekocht essen. Ist ja auch kein Problem. Aber dann sollten wir sehen, dass wir eben Eiweiß, pflanzliches Eiweiß in roher Form zu uns nehmen. Dann ist der Eiweißbedarf an nativem Eiweiß gedeckt und dann brauchen wir uns auch um die Gesundheit in dem Sinn keine Sorgen machen. Fand es noch ganz interessant. Katzen wurden mit pulverisierter Kondensmilch gefüttert und dann kam es wieder zu kümmerlicher Entwicklung der Zähne, Parodontose, lange, dünne Knochen, Unfruchtbarkeit, mangelnde Entwicklung der Geschlechtsorgane, häufige Totgeburten, schwerer Verlauf von Geburten. Erinnert uns schon sehr an das, was wir uns bei uns auch sehen. Das Fazit ist also, wir brauchen kein tierisches Eiweiß, um gesund zu sein, sondern wir brauchen natives Eiweiß. Und dieses Eiweiß muss aus dem Pflanzenbereich stammen, sonst können wir unseren Eiweißbedarf nicht decken. Ich muss sagen, die Eskimos machen es anders. Die essen nur Fisch. Die haben sehr wenig Pflanzen. Aber der Fisch essen sie oft roh, getrocknet oder geräuchert. Und dann kriegen sie wieder ihr natives Eiweiß. Das ist eine ganz andere Ernährungsweise. Also es ist gar nicht so sehr die Frage, pflanzliches Eiweiß, tierisches Eiweiß, sondern wir müssen einen gewissen Anteil des Eiweißes nativ essen. Das Wichtigste ist auch noch, dass wir gar nicht so viel Eiweiß brauchen. Man denkt, man braucht wahnsinnig viel Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Jeden Tag trinke ich meine 2 Liter Buttermilch, dann bin ich top gesund. Wir brauchen eigentlich nur 2% der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, an Eiweiß. Und das beste Beispiel ist die Muttermilch. Wir wissen, ein Säugling verdoppelt sein Gewicht in einem halben Jahr. Mit einem Jahr ist er fast 3-mal so schwer. Viele Kinder werden mindestens ein halbes Jahr, manche ein ganzes Jahr voll gestillt. 2% Eiweiß in der Muttermilch. Ausreichend, völlig ausreichend zum Wachsen. Wir müssen nicht mehr wachsen, wir müssen nur leben. Die müssen wachsen, die brauchen viel, was sie aufbauen müssen im Körper. Und das fand ich jetzt schon sehr frappierend, auch wenn man sich überlegt, Spalte 1, Lebensmittel, Muttermilch, roh, unerhitzt, alles was drin ist. Und die Kinder, die leider nicht gestillt werden können, bekommen dann Spalte 6, Pulvermilch. Da liegt viel dazwischen. Und es gibt Alternativen. Also da kann ich nicht heute darauf eingehen, aber es gibt Alternativen und auch in der Literatur wird darauf eingegangen, was man Kindern geben kann bei Müttern, die einfach nicht stillen können. Es gibt es manchmal. Es gibt Gründe, dass man nicht stillen kann. Stichwort Milch, ganz kurz. Die Milch, die wir kaufen im Laden, ist pasteurisiert. Das heißt, sie wurde ganz kurz, 8 bis 10 Sekunden, etwa auf 70 bis 80 Grad erhitzt. Vitaminverlust 10%, Eiweiß denaturiert komplett. Hat also nicht mehr so den vollen Wert wie Rohmilch. Haarmilch wird 30 Sekunden auf 150 Grad erhitzt. Vitaminverlust 20%. Vitamine sind recht hitzestabil insgesamt. Man hat ja früher oft gedacht, es ist der Vitaminverlust beim Kochen, das ist es nicht. Es ist oft die Denaturierung des Eiweißes. Sterilisierte Milch, die es manchmal so in der Tankstelle gibt, wenn man mal was braucht und gar nichts anderes mehr hat und Sonntag sich da so eine Glasflasche aus dem Regal zieht, 10 Minuten auf 116 Grad, hält sich ewig, 100% Vitaminverlust. Vor dem Gebrauch ist dringend abzuraten. Auch Haarmilch und Haarsahne sollte eigentlich nicht benutzt werden. Das ist eher gesundheitsschädlich als gesundheitsförderlich. Und insgesamt muss man zur Milch einfach sagen, durch die Erhitzung geht auch das Eiweiß geht kaputt, die Enzyme gehen kaputt. Wir wissen, Enzyme brauchen wir. Und das Calcium und Phosphor geht in eine schwer resorbierbare Form über. Das heißt, wenn wir unseren Kindern einen Liter Milch jeden Tag zum Trinken geben, damit sie viel Eiweiß, also viel Calcium bekommen, damit die Knochen stark werden, die können es gar nicht aufnehmen, das Calcium aus der Milch. Das ist so schwer verfügbar, bringt überhaupt nichts. Eine Scheibe Vollkornbrot wäre viel besser für die Kinder. Und viele von diesen Unverträglichkeiten sind aufgrund von der Milch. Viele Kinder vertragen einfach keine Milch. So, jetzt möchte ich eingehen auf die richtige Ernährung. Jetzt kommen die Tipps, wie mache ich es richtig? Es ist ganz einfach. 4 Speisen sollten wir zu uns nehmen und 4 Speisen sollten wir vermeiden. Die ersten 4 Speisen, die wir meiden sollten, dazu gehören die Auszugsmehlprodukte, habe ich erklärt. Kuchen, Graubrot, Weißbrot, Brötchen, Kekse. Aber nicht verzagen, man kann auch mit Vollwert sehr gut backen und kochen. Das Beispiel folgt später. Die zweite Gruppe sind die Fabrikzuckerarten. Also die Fabrikzuckerarten habe ich ja vorhin mal genannt. Honig ist kein Fabrikzucker. Honig ist zwar auch ein konzentriertes Lebensmittel, ist eigentlich nur mechanisch verändert, also Spalte 2 sogar, kann Zahnkaries machen, aber kann keine langfristigen Gesundheitsschäden machen. Also die Zivilisationskrankheiten können durch den Honig nicht entstehen, weil es so in der Natur vorkommt. Aber man sollte insgesamt nicht so viel davon verzehren, weil so man soll ein bisschen weg von diesem süßen Geschmack eigentlich auch kommen. Aber man muss mal aufpassen, man sollte wirklich mal in die Geschäfte gehen und die Produkte mal angucken. Und dann muss man wissen, man muss ein Detektiv sein, weil nämlich Maltodextrin und die ganzen netten Wörter und Zucker wird dann oft in 3 Komponenten zerlegt, damit es nicht als erstes erscheint. Dann erscheinen 3 Formen des Zuckers. Insgesamt macht es aber doch 70% des Lebensmittels, des Nahrungsmittels aus. Also man muss wirklich aufpassen. Dann die dritte Gruppe, was wir meiden sollten, sind alle raffinierten Fette. Margarine, gewöhnliche Öle, Biskuit, Mayonnaise, alles was so anfällt, alles was nicht kalt gepresst ist, alles was nicht Butter ist, die hundertprozentige Butter. Und deutsche Markenbutter ist geschützt. Die darf nicht gepfuscht werden. Also wenn wir deutsche Markenbutter kaufen, dann haben wir schon mal, ist zwar nicht mehr roh, Rohbutter ist sehr schwierig zu bekommen, also ganz schwierig, aber ist trotzdem zu empfehlen. Und dann für alle Magen-Darm-Empfindlichen und ich denke, die Magen-Darm-Erkrankung ist ein ganz heikles Thema. Das sind oft lange Störungen, die jahrelang gehen. Die müssen auch noch ein paar andere Sachen vermeiden, nämlich die Obst- und Gemüsesäfte, zumindest am Anfang. Also alle, die Magen-Darm-Lebergallen-Schwierigkeiten haben, sollten auch diese Nahrungsmittel vermeiden, weil das zu starken Unverträglichkeiten dann kommen kann. Darauf gehe ich aber später auch nochmal ein. Dann die Mittel, die wir essen sollten, die Speisen, die wir verzehren sollten täglich. Dazu gehören die Vollkornbrote, also verschiedene Sorten Vollkornbrote, aber nicht zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte gern ein Vollkornbrot. Oft ist dieses Mehl nur dunkel gefärbt und sieht dann aus wie Vollkornbrot, sondern fragen, ist das Brot auch aus dem vollen Korn gemahlen und gebacken worden? Und wenn nicht, selber backen. Ich backe auch seit 3 Jahren. Wir sind zu 6 und bis jetzt klappt es immer noch. Also man kriegt das dann mit der Zeit raus, das geht dann ruckzuck. Oder manchmal hat man auch einen guten Bäcker vor Ort, der tatsächlich Vollkornbrot backt. Zu den Vollkornprodukten insgesamt gehören natürlich auch der Vollkornreis, die Vollkornnudeln, auch Kuchen und Kekse aus Vollkorn gebacken gehören dazu. Dann sollte man jeden Tag verzehren ein Frischkorngericht. Das ist eben das Getreide in der nativen Form. Das kann man entweder in Form von selbstgemachten Flocken, Haferflocken, Gerstenflocken, Weizenflocken oder man mahlt es, setzt es mit Wasser an und das Rezept dazu ist, wie gesagt, in der Broschüre. Das ist wichtig wegen des nativen Eiweißes, habe ich ja erklärt, dass es so wichtig ist. Natürlich haben wir auch viel Eiweiß in den Gemüsesorten, aber im Getreide ist nochmal ein ganz entscheidender Anteil drin. Und von allein von Obst und Gemüse könnte man sich auf Dauer jahrelang nicht ernähren. Also man würde nicht gesund bleiben. Aber mit Getreide kann man es ziemlich lange aushalten. Also das ist, war ja auch in biblischen Zeiten schon so. Die haben ihr Manna bekommen, das war eine ganze Weile. Und damit waren sie gesund. Ich sage nicht, dass das zu bevorzugen ist. Es ist sicherlich schön, wenn man die Spannbreite an Essen hat. Essen ist ja, schmeckt ja gut und soll ja auch Spaß machen, das zuzubereiten, aber es ist möglich. Getreide ist einfach wichtig. Und dann sollte man jeden Tag eine Frischkostbeilage haben. Das heißt Salate aus rohem Gemüse. So als kleine Faustregel, zwei Gemüse über der Erde gewachsen, zwei unter der Erde gewachsen, deckt den ganzen Vitalstoffkreis und Vitamine ab. Also zum Beispiel esse ich einen grünen Salat und dazu reibe ich mir ein paar Karotten und rote Beete und esse noch eine Paprika dazu. Ja, dann habe ich was von oben, was von unter der Erde, das ist sehr gut. Ich kann natürlich noch viel mehr essen. Ich kann auch den Apfel einfach so essen. Ich kann die Karotte auch einfach so in den Mund schieben. Also das kann man machen. Aber es sollte bei jeder Mahlzeit vorzugsweise eine kleine Frischkostbeilage dabei sein. Und es ist nicht so, dass man die Karotten mit Fett verzehren muss, weil fettlösliche Vitamine drin sind. Der Körper hat genug Fett, was mobilisiert wird, um diese fettlöslichen Vitamine rauszulösen. Wenn man die Karotte so isst, kann man sie genauso verwerten. Das ist eine alte Geschichte, ist aber hält nicht stand. Was man noch verzehren sollte, sind naturbelassene Fette. Also Butter, zurück zur guten Butter, nicht mehr die Margarine, gleich aus dem Kühlschrank entfernen und wegschmeißen am besten. Und kaltgepresste Öle sind teuer, ich weiß es, aber ich nehme sie trotzdem. Ich bin einfach überzeugt, aufgrund jetzt auch das, was ich heute Abend erzählt habe, hoffe ich, dass Sie auch überzeugt sind, dass einfach, das ist wichtig für die Gesundheit, da ist alles noch drin und deswegen lohnt es sich, auch wenn es teurer ist. Und selbst wenn ich es zum Braten nehme, selbst dann ist es besser, als Öl zu nehmen, was durch Raffination und Umesterung und Härtungsprozesse und Bleichungsprozesse und wieder zusammensetzen und wieder gelb färben, damit es doch wieder wie Sonnenblumenöl aussieht, verändert worden ist. Das ist ein schädigendes Nahrungsmittel, das ist kein Lebensmittel. Und Nüsse gehören auch, die sind ja sehr fettreich, sind auch sehr gesund, gehören eigentlich mit in die Kategorie der Fette. Also, die Tipps für die richtige Ernährung, Folie 20, nochmal in einem Blick. Und ich werde jetzt auch die Zettel austeilen. Das kriegt jeder mit nach Hause, da kann man zu Hause nochmal hineinfüllen, was ich heute Abend erzählt habe, so als kleines als kleiner Leitfaden zum Merken. Kann man auch mit den Kindern mal durchmachen. Ich habe es eine Zeit lang am Kühlschrank hängen gehabt. Die haben relativ schnell rausgekriegt, was in welche Kategorie gehört. Ganz wichtig, was noch zu sagen wäre, alle nicht erwähnten Speisen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, dürfen natürlich jeden Tag gegessen werden. Also alles, was jetzt nicht auf den Listen Plus, Pro oder Contra drauf waren, darf verzehrt werden. Und jetzt bin ich gebeten worden, auch noch kurz auf die Unverträglichkeiten einzugehen. Und zwar kann es sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich finde das ganz toll, leuchtet mir alles ein, ich möchte auch gesund leben, ich stelle meine Ernährung um, da kann es ganz große Probleme geben. Viele sagen, ich kann einfach kein Vollkornbrot essen, ich kriege solche Bauchschmerzen, ich kann keinen Salat essen. Es gibt da ein paar Tipps, wie man diese Unverträglichkeiten vermeiden kann. Man sollte also die Folie, meine Folie, die nächste, ja. Man sollte ein paar Speisen meiden, und zwar, wenn man Probleme hat, strikt 4 Wochen. Wenn man sie 4 Wochen meidet, dann kann man gucken, was man wieder verträgt. Also alle Fabrikzuckerarten und die Produkte daraus. Es ist so, man sollte auch das gekochte Obst meiden. Der Brucker hat oft gemerkt, dass seine Patienten am Mittwoch Bauchschmerzen bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, Herr Doktor, ich habe es auch immer gesagt, den Apfel vertrage ich einfach nicht roh, heute habe ich Bauchschmerzen. Irgendwann ist er draufgekommen, dass die immer sonntags den Kuchen gegessen haben, den die Verwandten mitgebracht haben. Und 2 Tage später haben sie Bauchschmerzen bekommen. Man nimmt an, dass die Darmflora sich doch durch diesen Zucker so schnell wieder ändert und die Darmbakterien, Zucker ist ja ein toller Nährboden, wieder die falschen eigentlich wieder überwuchern, dass dann diese Bauchschmerzen zustande kommen. Und gekochtes und rohes Obst bei jemandem, der empfindlich ist, verträgt sich nicht. Das Rohe brauchen wir aber, also müssen wir das Gekochte weglassen. Das ist ganz einfach. Fabrikzucker, auch kleinste Mengen. Kleinste Mengen im Senf haben bei manchen Leuten bewirkt, dass sie Bauchschmerzen bekommen haben, wenn sie auf Vollkornprodukte umgestellt haben. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber das geht nicht immer. Also später kann man das meistens wieder essen. Mein Mann zum Beispiel hat überhaupt keine Probleme gehabt. Hat einen Magen wie ein Stier. Nie Probleme gehabt. Ich habe schon ab und zu mal am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Und wenn ich aber mal keinen Saft getrunken habe und geguckt habe, dass ich auch kein Nahrungsmittel habe, auch nicht mal im Krankenhaus, wo eben Zuckerspuren drin sind, dann war das gut. Jetzt habe ich keine Probleme mehr. Jetzt kann ich auch mal wieder ein Stück Kuchen essen. Ist nicht unbedingt ein Problem, ne? Aber am Anfang kann es ein Problem sein. Getrocknete Früchte können Unverträglichkeiten machen. Also auch die Rosinen so, die können eigentlich nicht, auch nicht in das selbstgemachte Müsli hinein. Lieber frisches Obst und Nüsse. Honig kann am Anfang ein Problem sein. Ist ja auch sehr süß. Und bei manchen ist auch Kaffee und Getreidekaffee. Also manchmal muss man das einfach weglassen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Magen-Darm-Erkrankungen sind ein Thema, wo oft sehr strenge, sehr strikte Einhaltung der Vorschriften ist über einen langen Zeitraum, weil die auf jegliche kleinste Fehler sofort reagieren. Eine rheumatische Erkrankung, da wird man das nicht leicht bemerken. Ja, habe heute was Falsches gegessen. Oh, mir zieht's wieder im Bein, mir zieht's im Ellenbogen. Aber bei den Magen-Darm-Erkrankten ist es oft. Und ich muss jetzt noch ein kleines, schönes, positives Beispiel erwähnen. Hier sitzt jemand unter uns. Ich habe es gestern erfahren, seit 7 Jahren Durchfall. Und wir hatten so vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Und die hat dann auch, sie hat das Buch gelesen über die Magen-Darm-Erkrankung, hat umgestellt, ganz konsequent. Und seit 7 Jahren Durchfall, 4 Wochen jetzt Vollwertkost mit den richtigen Maßstäben und seit gestern das erste Mal wieder geformten Stuhl. Ich denke, das ist ein Erfolg. Ich kenne jemand, Morbus Crohn, operiert worden mehrfach, Blutungen, Durchfälle, lebenslang, immer wieder Bauchschmerzen. Fast der gesamte Darm war schon entfernt, hat die Ernährung umgestellt. Und ich weiß nicht mehr genau, es ist ein Bruder von einer Freundin, wie lange es gedauert hat, aber nach ein paar Monaten ist der Darm langsam zur Ruhe gekommen. Der hat am Anfang nur Frischkost gegessen, hat keine Blutungen mehr gehabt. Er war dann wieder bei einer Kontrolluntersuchung und der Arzt hat gesagt, Sie sind geheilt. Ich kann es mir nicht erklären. Im Augenblick haben Sie nichts. Die Erkrankung ist langwierig, die ist bösartig, die ist ganz furchtbar schlimm für die Betroffenen. Oft werden auch psychische Faktoren noch mit dazu gerechnet. Manchmal zu Unrecht, manchmal hat es vielleicht noch eine kleine Komponente. Aber ich denke, oft ist es allein die Ernährung. Also wenn man diese Sachen meidet, dann kann man sich sicher sein, dass man es verträgt. Es ist nicht eine Verträglichkeit, es ist nicht das Vollkornbrot, was man nicht verträgt, sondern man verträgt nicht den Zucker, den ich nebenher doch noch weiter essen will mit dem Vollkornbrot. Vielleicht, nicht alle. Vielleicht, ich komme jetzt so zum Abschluss, vielleicht habe ich heute Abend viele neue, unbekannte Informationen weitergegeben. Es ist natürlich jetzt eine Frage der praktischen Umsetzung. Wie gehe ich mit dieser ganzen Information um? Was kann ich zu Hause ändern? Ich weiß, bei uns gibt's auch ab und zu was Süßes. Wir haben 4 Kinder. Wir können nicht alles fernhalten. Wir sammeln alles in einem großen Sack und sonntags dürfen sie sich was rausnehmen. Aber sie kriegen es natürlich auch unter der Woche. Sie gehen zu einem Freund und dort gibt's Schokolade. Und überraschend gibt's eigentlich fast immer was Süßes, wenn sie woanders hingehen. Weil ich weiß nicht, ob die Mütter denken, man müsste die Kinder locken. Also unsere essen auch ohne die süßen Sachen immer einen großen Teller voll. Ich denke, Kinder haben einen gesunden Appetit, auch ohne die Süßigkeiten. Aber man muss sehen, dass man es eben irgendwie selber für sich hinbekommt. Und ich möchte nächstes Jahr nach den Feiertagen dann, weil ich denke, die guten Vorsätze für Weihnachten und Neujahr sind wahrscheinlich eher schwierig umzusetzen. Nächstes Jahr möchte ich einen Vortrag anbieten mit dem Thema, so etwa, vitalstoffreiche Vollwertkost praktisch umgesetzt. Wie mache ich's? Mit Rezepten, mit Tipps, mit einem kurzen Vortrag und viel Zeit für Fragen. Und wie kann ich's letztendlich zu Hause praktizieren? Welche Butter kaufe ich? Welches Öl kaufe ich? Wo kann ich es besorgen? Wie weiß ich, was gut ist? Dass man da einfach ganz praktisch mal umgeht. Gesundheit ist letztendlich also ein Informationsproblem. Und wenn wir mehr richtige, werbeunabhängige Informationen hätten, dann könnten wir auch länger gesund bleiben. Ich bin heute ein bisschen sehr auf dem Zucker herumgeritten, aber es ist nun mal einer der schlechtesten Faktoren und eben auch die Auszugsmehle. Und ich denke, viele Produkte, die so im Kaufladen angeboten werden, die auch in der Werbung immer kommen, dürften eigentlich den Namen Lebensmittel gar nicht mehr tragen, sondern es sind einfach chemische Produkte. Ich denke, wir sollten kritisch sein. Brucker hat einmal gesagt, kaufen oder essen Sie nie etwas, für das Werbung gemacht wird. Ist bestimmt was Gutes dran. Und ich will jetzt noch ganz kurz vorlesen, das hat mich einfach doch sehr getroffen. Professor Kollert, ist es gelungen, eine synthetische Kost herzustellen, bei welcher die Ratten eine unverkürzte Lebensdauer hatten? Also sie sind nicht früher gestorben, sie haben genauso lange gelebt. Und wir haben heute, wir leben lange. Die Menschen werden älter als früher, aber jeder hat sein Zipperlein. Mit 60 fängt es hier an oder da an oder dort drückt es, überall drückt es. Es gibt wenige 80-Jährige, die so richtig gesund sind. Und der hat eben diese synthetische Kost hergestellt. Und dann kam es zu folgenden Erscheinungen. Ich lese es einfach mal vor. Zahn- und Kieferveränderungen, hohe Kariesanfälligkeit, Kalkablagerung in fast allen Geweben, Degeneration der Muskulatur, Blutveränderungen, Vergrößerung der Thymusdrüse, Lungenblutungen, Ödeme, Aszitis, Gelbsucht, Zysten, Geschwülste, Sarkome kamen vor, grauer Star, die Darmflora war gestört, Nierenschädigung, es wurden im Urin Kalkzylinder und Hyalinezylinder gefunden, die Nieren sind zum Teil, haben sich Schrumpfnieren ausgebildet durch die Narben, in den Herzmuskelzellen gab es Verkalkungen, Granulome haben sich gebildet, Leberverfettungen, Leberstauung, Zeichen frühen Alters sind festgestellt worden. Ich denke, es erübrigt sich fast jeder Kommentar, hat doch eine sehr hohe Ähnlichkeit mit den Krankheiten, unter denen wir auch leiden. Besonders das Skelettsystem ist oft betroffen, weil der Körper durch diesen chronischen Vitalstoffmangel eben die Mineralien aus den Knochen rauszieht. Irgendwoher muss er sie ja bekommen. Wir machen jetzt gleich eine kurze Pause. Ich habe drüben heute Morgen schon gebacken. Ich habe Sauerteigbrot aus Roggen mit ein bisschen Weizenanteil gemacht, mit zwei Brotaufstrichen, ein Majoran-Töpfchen, das schmeckt so ein bisschen wie Leberwurst, rein pflanzlich, und einen Paprika-Aufstrich. Ich habe ein Dinkelweißbrot gebacken, also kein Weißbrot, ein Dinkel-Toastbrot aus vollem Dinkel, ganz fein gemahlen, mit einem süßen Aufstrich, so eine Art Nutella-Ersatz, was die Kinder eigentlich auch ganz lecker finden, was aber aus natürlichen Lebensmitteln hergestellt ist. Und ich habe noch einen Schokoladenkuchen, so richtig süß und schokoladig, mit Honig und Vollkornmehl gebacken. Kann niemand sagen, Vollwertkost schmeckt scheußlich, ist so knüppelhart, man kann es an die Wand schmeißen und es kommt zurück. Es stimmt nicht. Man muss nur die richtigen Rezepte haben. Ich möchte mich bedanken für die rege Teilnahme. Nach unserer Pause können alle, die noch Interesse haben, nochmal hierher kommen und es können Fragen gestellt werden. Diskussion, Fragen, alles erlaubt. Die, die schon nach Hause fahren möchten, die möchte ich eine gute Heimreise wünschen. Und ich möchte mit einem Zitat den Vortrag beenden. Verlorenes Geld ist ersetzbar, verlorene Zeit niemals. Verlorene Gesundheit kostet beides Zeit und Geld. Ich bedanke mich.